Situation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wena, die Gesamtsituation. Situation, Bewältigung, bester Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 181. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Dienstag, den 12. November 2024. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Koalitionsfarbenspiele und rhythmische Sportgymnastik und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation, es ist so, dass in den vergangenen 2 Wochen so viele Dinge passiert sind, dass man sich fragt, wie können so viele Dinge in 2 Wochen passieren? Aber ist nun mal so. Es ist sehr viel passiert. Darüber wollen wir heute reden. Wir impliziert schon, dass ich das zum Glück hier nicht alleine mache, sondern eben mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena. Guten Abend, lieber Ulrich.
Hallo, guten Abend, Christopher. Du eine der wenigen Konstanten in diesen Zeiten.
Ja, du bist ja auch eine der wenigen Konstanten in diesen Zeiten für mich. Das ist auch eigentlich schon ein
Die
sehr
Regierungen
romantischer Anfang.
Kommen und gehen,
Lauer
und Wena bleibt.
Ich meine, das ist denn wievielte Regierung ist denn das jetzt? Ich meine, wir haben 2018 haben wir angefangen.
Wir haben,
das war noch
haben wir ziemlich klar unter Angela Merkel angefangen.
Wir haben noch unter Merkel gedient und dann Scholz, ne?
Ja. Ja. Es liegt aber auch nur daran, dass Angela Merkel so lange da war. Wenn alle sich so schnell zurückziehen würden wie Scholz, hätten wir bald unsere 4. Regierung und nicht erst unsere 3.
Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir unsere 3. haben und nicht wie in
Italien hätten wir die 15.
Ja, Italien ist ja in den letzten Jahren eigentlich ziemlich stabil, aber wer da so richtig ausreißt, ist ja das Vereinigte Königreich.
Ja.
Ne? Also die... Gut, aber
gut.
Fangen wir mal, wir wollen ein sehr niederschwelliger Podcast
stringent
sein. Und auch sehr stringent. Ulrich, erklär doch kurz, was machen wir hier bei Lauer und Wena?
Ja, wir bewältigen die Gesamtsituation durch faktenbasiertes Aufregen. Wir haben jetzt auch die Techniker-Krankenkasse überzeugt, dass anstelle homöopathischer Leistungen wird jetzt unser Podcast da ersetzt. Ja, also kann man einfach dann die Rechnung dahin schicken.
Schick mal dahin, ja. Stichwort Lauer und Wena freut die Technikerkrankenkasse bestimmt total. Ja, also genau, wir bewältigen die Gesamtsituation, faktenbasiertes Aufregen. Warum? Was passiert, wenn man das nicht macht, Ulrich?
Ja, dann ist schlecht, dann ist sehr schlecht. Dann stauen sich negative Emotionen an und brechen sich dann Bahn in so einem dekompensatorischen Vorgang. Und manifestieren sich in völlig absurden Handlungen, wie zum Beispiel Wahl der sogenannten Alternative für Deutschland oder Feindlichkeit gegenüber Nicht-Allmanns und solche Dinge. Und wenn man sich direkt aufregt, ist das völlig unproduktiv. Es ist sogar im Hinblick auf den Emotionshaushalt unproduktiv. Wenn man sich faktenbasiert aufregt, dann ist es produktiv.
Ja, es ist tatsächlich, man kann es nicht oft genug sagen, aber es ist ja sogar gesundheitlich äußerst abträglich, dieses Aufregen um des Aufregens willen. Fangen wir mal an mit der beliebtesten Kategorie in diesem Podcast, worüber wir nicht reden. Worum geht es da? Stop making stupid people famous. Darunter kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Brandolinis Law, das Bullshit Asymmetry Principle, also dass es immer eine Magnitude mehr Arbeit erfordert, Bullshit aus der Welt zu räumen, als diesen in die Welt zu setzen. Man darf wirklich einfach nicht über alles reden. Wir haben im Laufe der Jahre, haben sich so ein paar Kategorien rausgearbeitet. Man sollte über Sachen nicht reden, wenn es so Ragebait ist, also Dinge, die dazu designed sind, uns bewusst aufzuregen. Man sollte nicht über Sachen reden, wenn sie einfach sehr dumm sind, wie der Frostbitten Penis von Prinz William.
Harry.
Oder was, Prinz Harry? Ich bringe sie immer durcheinander, ich weiß auch nicht warum. Die sehen halt alle gleich aus, diese Royals. Jedenfalls, und dann gibt es Sachen, da kommen wir heute vielleicht noch im Laufe, wenn wir über die Ampel, über die gescheiterte Ampel reden. Stop making stupid people famous. Irgendwann ist es auch gut. Also man sollte nicht um des Knalleffekts willen sich immer an irgendwelchen komischen Figuren, die sich da in der Politikwelt rumtreiben. Ich weiß gar nicht, warum mir jetzt da Wolfgang Kubicki in den Sinn kommt, der ja zitiert wurde, ich glaube, was ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland? Er wurde jetzt zitiert mit, er trinkt schon mal gerne morgens um 10 einen Weißwein, weil das gäbe ihm so ein mediterranes, südländisches Gefühl. Und ich weiß nicht mehr, wer es genau retweetet hat. Ich glaube, Glas Gerfeuer heißt er. Ein Screenshot getwittert, wo er schrieb, ich kenne kein südeuropäisches Land, in dem es irgendwie gang und gäbe oder auch nur ansatzweise akzeptiert wäre, sich morgens um 10 Uhr einen Weißwein reinzustellen. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, Wolfgang Kubicki, tragisch. Tragische
Gestalt. Naja, du hast ja gerade erläutert, wenngleich der eine oder die andere das schon gehört haben dürften, was die Prinzipien des strategischen Schweigens sind. Wir erleben ja gerade in einer Phase, sprich nach der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl, die das Prinzip making stupid people famous tatsächlich auf die Spitze getrieben hat.
Das aufs nächste Level, ja.
Also wirklich absolut next level. Der Typ sagt irgendwie, dass da einer Hunde und Katzen isst und alle zitieren das. Hier sagt, letztes Mal hatten wir diesen Hans Hubert in Sachsen-Anhalt oder wo es war, der sich gegen Bauhaus ausspricht. Und alle zitieren das.
Ja.
So.
Ja.
Und deshalb darf man über viele Sachen einfach nicht reden. Markus Söder, auch so ein Meister, der irgendeinen groben Quatsch in die Welt posaunt und genau weiß, nur wenn man groben Quatsch in die Welt posaunt,
schreiben es alle auf.
Dann schreiben das alle auf. Und das ist auch wieder, es ist ein Dilemma umgekehrt. Es ist wirklich ein Dilemma der wohlmeinenden und rational handelnden, ernsthaften, für die ernsthaften Menschen, die sich in diesem Dilemma befinden, dass sie einerseits vernünftige Sachen sagen möchten und tun möchten, andererseits aber die Aufmerksamkeit, die sie dafür brauchen, um diese vernünftigen Sachen zu tun und durchzusetzen, diese Aufmerksamkeit darüber führt, total unvernünftigen Quatsch zu erzählen. Also nicht ganz leicht. Da muss man eine Balance finden, weil immer nur das Gute zu sagen, das, liebe Frau Harris, vielleicht auch liebe grüne Spitzenpolitiker, es reicht einfach nicht. Das reicht nicht. Ne? So.
Es reicht nicht. Man muss so die Leute dort abholen, wo sie stehen.
Hinter dem Ofen mit Sperrminorität verhindern, kriegt man die Leute nicht hervorgeholt. So, schön. Worüber reden wir eigentlich nicht?
Ja, wir reden heute über etwas nicht, worüber ich schon ganz lange nicht reden wollte, nämlich über, also es ist in einer gewissen Weise Told You So. Wer langjähriger Fan dieses Podcasts ist, weiß, dass wir schon öfter darüber geredet haben, über sogenannte Flugtaxis. die deutsche Flugtaxifirma, ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Flugtaxifirma gab.
Ja,
die deutsche Flugtaxifirma Lilium muss Insolvenz anmelden. Stand 24.10., 2 Monate vor Weihnachten. Das ist Zapperlot. Das ist ja eine schwere Pille zum Runterschlucken. Und ich finde die Tatsache, also warum will ich darüber nicht reden? Weil es in meiner Meinung nach ist es kein tatsächlich Ereignis. Es sagt auch nichts über den Industriestandort Deutschland. Ich meine, man muss sich nur dieses sogenannte Flugtaxi anschauen. Man
muss die Bilder mal anschauen. Das ist der Wahnsinn.
Einfach, also ich meine, dieses Gerät, das ist so breit wie zwei so Busse. Also die Idee eines Flugtaxis, des sogenannten, ist ja, dass man damit irgendwie sehr leicht zwischen Luft und Boden wechseln kann. Ich nehme mal an, diese Flügel sind irgendwie abnehmbar oder so, aber dann musst du die auch irgendwo lagern. Unser Hauptargument gegen die sogenannten Flugtaxis war ja immer, toll, ein Flugtaxi, das dann so eine bestimmte Route abfährt, das ist eine Seilbahn. Das ist eine Seilbahn ohne Seil, ja. Dann hat man die Seilbahn ohne Seil erfunden. Das Flugtaxi steht symptomatisch für diesen Politikstil, den wir vor 2 Sekunden beklagt haben, wo einfach mal irgendwas rausgehauen wird. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Legislaturperiode das war. Dorobert hat irgendwas zu Flugtaxis gesagt. Alle haben sich drüber lustig gemacht. Und damit die Dorobert ihr Gesicht wahren kann, hat man dann gesagt, Dorobert von der CSU, hat man dann gesagt, ja, also dann müssen wir wohl jetzt irgendwie anfangen, den Scheiß hier mit den Flugtaxis zu fördern. Das aller krasseste ist, dieses Unternehmen war an der US-Börse Nasdaq gelistet und 1,5 Milliarden Euro, da wurden 1,5 Milliarden Euro in diesen Scheiß investiert. Also wenn ich mir überlege, was man sich für 1,5 Milliarden Euro alles kaufen kann.
Ja, ja, das ist so, sehr schön
überlegt. Wie viele
Fußbälle
so
und bunte Tüten.
Ja, ja, wie viele bunte Tüten. Ich meine, das ist, wenn du dir anguckst, ich meine, Susanne Klatten und Stefan Quandt lockt das jetzt nicht hinterm Ofen hervor. Das sind nur knappe 3 Jahre BMW-Dividende, ja. Aber so für Normalverbraucher, ne? 1,5 Milliarden. Und dann guckst und dann siehst du.
Man sagt, glaube ich, darf ich kurz den Fachbegriff? Das ist eine ganz, ganz schöne Stange Geld.
Das ist eine ganz schöne Stange Geld. Da musst du erstmal. So, und wenn man sich dann dieses Ding da anguckt, ja, wenn es wenigstens irgendwas wäre, wo. Also. Es macht einen auch wirklich ein bisschen sprach- und fassungslos.
Ja.
Ich denke mir dann so, ja fuck, warum habe ich nicht so eine Firma gegründet, um dann da irgendwie 1,5 Milliarden Euro abzugreifen? Also du kannst davon ausgehen, dass die Geschäftsführer da von Lilium, dass sie da aber ordentlich sich an der Pulle bedient haben. Also weil nur für dieses hässliche Flugzeug kann der Scheiß ja nicht draufgegangen sein. So, also Flugtaxis symptomatisch für ganz, ganz viele Dinge in Deutschland, insbesondere dafür, man kümmert sich nicht um echte Innovationen, haut dann irgend so einen Scheiß raus, schmeißt dann 1,5 Milliarden Euro auf sowas, statt, weiß ich nicht, heimische Chipindustrie zu entwickeln oder mal ein deutsches Unternehmen, das wieder Mobiltelefone baut, um ein, weiß ich nicht, Ökosystem zu entwickeln, das unabhängig ist von Apple oder Google. Ja, nee, alles Pustekuchen hier. Lilium 1,5 Milliarden Euro verbrannt, wenn es wenigstens eine gute Idee gewesen wäre. Wenn es wenigstens irgendwie wäre, ja, weiß ich nicht, wir entwickeln ein Mittel gegen Krebs oder wir wollen den Welthunger mit dieser total revolutionären Pflanze besiegen oder was auch immer. 1,5 Milliarden Euro, selbst für Fußbälle wäre es besser ausgegeben gewesen, weil dann hätte es den Kindern Fußbälle geben können, dann hätten die Kinder was zum Spielen gehabt. Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, ja, es erschüttert mich. Das ist eines der Themen, über die man nicht reden durfte. Und jetzt, wo es den Bach runtergeht, und dann nun auch erkennbar gescheitert ist, es war ja dead on arrival sozusagen, dass jetzt, wo es gescheitert ist, ist es ja ganz interessant, drüber zu reden, unter diesem Aspekt, was es eigentlich für ein Riesenquatsch war, muss man schon sagen. Und da manifestiert sich die Unmöglichkeit, nicht unmöglich, die Absurdität manifestiert sich, wenn man sich einfach diese Bilder anschaut. Das Produkt der Firma Volocopter, das hat so einen riesigen kreisrunden Propellerring obendrauf und darunter sieht es aus wie ein Hubschrauber.
Ja.
Also das ist im Grunde genommen auch so eine, ich glaube, man nennt es funktionale Fixierung, weil da auch wiederum so gesehen gar nichts Innovatives ist. Man schraubt einfach andere Propeller an ein hubschrauberartiges Teil. Und ja, es ist das, dieses Henry Ford-artige, dem man ja, diese super ausgelutschte Spruch, dass wenn man die Leute gefragt hätte, was sie wollen, wären das irgendwie bessere Pferde gewesen oder sowas.
Ja.
Und hier hat man dann einfach funktional fixiert auf das Gerät Hubschrauber, das einfach genau mit irgendwelchen anderen Sachen da ausgestattet.
Ja.
Und es funktioniert nicht.
Ja.
Ja, und diese Symbolik, die das hat, da lässt es sich gut mit, kann man sich gut mit fotografieren lassen und ähnliches. Und es erinnert doch auch sehr an, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, dass der Staat sehr, sehr schlecht darin ist, die Champions der Zukunft vorherzusagen, aber exzellent darin, die ja Verlierer der Vergangenheit zu identifizieren.
Ja.
Und das wird man, kann man sehen, dass jetzt wahrscheinlich Industrieförderungen für auf der Felge fahrende, auf dem Zahnfleisch gehende Industriezweige wird es jetzt noch eine Förderung geben. Sprich, der Staat sehr gut darin, die Loser der Vergangenheit zielsicher zu identifizieren. Naja, und dann hat man sich auf Flugtaxis kapriziert, also da versagt dabei, den Champion der Zukunft zu identifizieren. Wie absurd das ist, kann man ja daran sehen, dass es selbst jetzt dann doch sich auch keiner gefunden hat, staatlicherseits, der gesagt hat, okay, komm, wir geben euch nochmal 500 Millionen, das ist
naja,
so schön.
Also, ja gut, aber ich glaube, Markus Söder und Konsorten haben natürlich schon auch Robert Habeck die Schuld gegeben, ne?
Ja, natürlich, ja, Robert Habeck also, ist ja sowieso schuld, ja.
Nee, aber das ist dann nochmal das extra Absurde. Also ich meine, wenn der Markus Söder das so geil fand, dann hätte er ja auch da Geld nochmal reingeben können. Aber so geil fand das dann ja anscheinend auch nicht. Es ist ein Trauerspiel. Ja, das mit dieser Fixierung erinnert mich so ein bisschen an diesen Spruch, wenn dein Werkzeug ein Hammer ist, sehen all deine Probleme aus wie Nägel. Ne? So, ja. Also die Idee, man könnte die Probleme, die dadurch entstehen, dass das Automobil einfach nie die Versprechen eingelöst hat, die mit seiner Einführung verbunden worden sind. Also auch die Tatsache, wenn du morgens in einer großen deutschen Stadt im Berufsverkehr dich durch die Gegend bewegst, dann fährst du halt nur im Durchschnitt 20 km/h. So. Und dann die Blitzbirnen von der CDU, der Meinung sind, man könnte das Problem dadurch lösen, dass man jetzt auch noch so Hubschrauber baut, die dann einfach über den Stau fliegen. Aber wenn jeder dann so einen Hubschrauber hat, was natürlich kompletter Quatsch ist, dann hast du halt in der Luft Stau. Es geht halt auch nicht. Ich meine, die Hubschrauber funktionieren ja auch nur deswegen, weil eben nur sehr wenige Hubschrauber durch die Stadt fliegen. Ja, nee, muss man ja sagen.
Es ist nicht ohne weiteres ausbaubar, das Prinzip.
Ja, das ist so ein Fehlschluss auf so vielen Ebenen. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
Ja, aber doch erstaunlich, wie die Aiwangers und Andy Scheuers dieser Welt sich da drauf gestürzt haben.
Ja, weil die so ein Gespür haben.
Nee, nicht erstaunlich, sondern beachtlich.
Es ist tatsächlich beachtlich, aber es ist auch, in einer gewissen Weise ist es auch tragisch. Also dieser Mechanismus, den du beschrieben hast, dass die Politik sehr zielsicher daran ist, die Verlierer von morgen zu identifizieren.
Ja, da ist,
ja,
da, da gibt es ein Thema, das damit so ein bisschen verwandt ist und zielsicher identifiziert wurde ja auch auf dem Gebiet der Chipproduktion das Unternehmen Intel. Vielleicht hast du da andere Kenntnisse oder eine andere Auffassung.
Ja.
Mir als Laien auf dem Gebiet der Chipproduktion kommt es sehr beachtlich vor, dass als Objekt, als potenziell Begünstigter von massiven Subventionen ausgerechnet das Unternehmen identifiziert wurde, das dann relativ zügig auch wirtschaftliche Schwierigkeiten bekam, nämlich Intel. Oder ja. Findest du, dass das ein Fehlschluss ist?
Dass ein Unternehmen, das viele staatliche Subventionen bekommen
hat. Nein, das ist ja nicht kausal, sondern das und die also ausgesucht hat sich insbesondere das Wirtschaftsministerium wohl gerade das Unternehmen, das eigentlich schon auf der Felge fuhr als
ja, naja, klar, ich meine, Nvidia muss sich nicht um staatliche Subventionen bewerben, weißt du,
ja,
die drucken einfach Geld. Ich meine, die können sich, klar, wenn die jetzt eine neue Fabrik irgendwo bauen wollen, zum Beispiel in den USA, dann können die sich halt hinstellen und sagen, ja, welcher Bundesstaat gibt uns denn jetzt hier den schönsten Tax Credit, ja, aber natürlich ist das mit diesen Subventionen immer so eine zweischneidige Sache. Idealerweise unterstützt du natürlich Firmen, die es schon können. Und natürlich buhlt ein Unternehmen, das Probleme hat, das buhlt natürlich so richtig um die Subventionen, weil die natürlich dann denken, das sind jetzt die Milliarden, die uns dann noch über das Quartal retten werden oder so.
Insofern wäre es vielleicht, ja, lassen wir mal dahin stehen, ob es die gute Idee gewesen wäre, anstelle der Förderung von Flugtaxis zu versuchen, eine deutsche Chipindustrie ins Leben zu rufen.
Ja, die wir ja schon mal hatten, aber dann dummerweise und hat man irgendwie gedacht, ist das alles nicht wichtig, weil wir können das ja auch aus China kaufen oder
ja,
irgendwie so.
Und dann können wir das alles mit dem günstigen Gas aus Russland betreiben.
Ich muss leider in dem Zusammenhang noch eine Sache erwähnen, und zwar heute, genau heute, hat in Guangdong, das ist eine chinesische Provinz, da gab es heute eine Airshow China, the 15th China International Aviation and Aerospace Exhibition. Also irgendwie, ich müsste mir mal irgendwie jemanden suchen, der mir das bezahlt, dass ich mir diese ganzen chinesischen Messen angucke. Das sind so geile Leistungsschauen, ja. Also da findet jede Woche irgendeine andere Messe statt, ja. Und die tragen so richtig dick auf. So, egal. Dort wurde heute vorgestellt vom chinesischen Elektroautohersteller XPeng, und zwar der Land Aircraft Carrier. Ja, das ist eine Entwicklung von XPeng Aerod, das ist ein bisschen komisch geschrieben. Jedenfalls, das ist zwar ein klobiges Teil, aber das funktioniert wenigstens, und auch wenn es ein bisschen abgefahren ist, siehst du wenigstens ein Szenario, in dem das verwendet wird. Das ist im Grunde genommen so eine Mischung aus Kombi und Mercedes Sprinter, aber sieht schon sehr stylisch aus, hat hinten, und deswegen muss man sich eigentlich schon angucken oder wenigstens mal fahren, es hat hinten vier Räder, also es hat vorne zwei und hinten vier, also insgesamt drei Räder auf jeder Seite, sechs Räder, und dann hat das also einen sehr geräumigen Kofferraum, und dann klappt der Kofferraum auf und aus diesem Kofferraum kommt dann eine Drohne raus mit sechs Propellern, in die sich zwei Menschen reinsetzen können und mit der die dann durch die Gegend fliegen können. Das ist natürlich auch alles irgendwie komplett
klingt
absurd.
Auch ein bisschen Mischung, ne?
Es ist auf jeden Fall so ein bisschen absurd, wobei da könnte ich mir tatsächlich so Anwendungen vorstellen, weiß ich nicht, wo du im bergigen Gebiet wo du schlecht hinkommst, das in Kombination benutzt oder irgendwie so, wobei da ein richtiger Hubschrauber wahrscheinlich auch einfacher wäre. Was ich aber damit sagen will, ist, diese chinesische Firma, also Lilium, ich glaube, die waren ja froh, dass sie überhaupt Testflüge mit diesem Scheiß hingekriegt haben, ja. Xpeng, natürlich ist das auch ein Prototyp, aber ich sag mal, da würde auch ein deutscher Ingenieur, wenn er da mit seiner Schieblehre rangeht, der wäre ganz beeindruckt über das Spaltmaß, ja. So. Und die kriegen es wenigstens hin. Die kriegen es wenigstens hin, ein System zu entwickeln, wo du zwar auch nicht weißt, was ist da jetzt der konkrete Anwendungsfall, aber es funktioniert wenigstens. Es funktioniert.
Wohingegen, ja, da kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, ob dieses Teil da auf der Messe in Guangdong funktioniert.
Ja. Ja. Es ist geflogen. Ja. Gut, also ich finde es nur bezeichnend. Weil es ist halt das, was wir halt immer wieder erleben in Deutschland, dass so Anspruch und Wirklichkeit passen einfach nicht zusammen. Ja. Und was man dazu noch sagen muss, ist, das Ding ist ein Viertürer und du kannst dann sogar durch das Auto in diese Drohne schon einsteigen. Es ist wirklich sehr interessantes Design. Also ich würde es mir jetzt nicht holen. Cool. Aber es ist schon interessant.
Ich muss weitermachen.
Du musst weitermachen. Du findest es einfach zu interessant. Okay, ich hab's schon verstanden.
Es muss so vorangehen.
Also
sonst wird das auch
Sonst wird das mit diesem Land nichts mehr. Gut, kommen wir ganz kurz.
Sonst wird der Bundespräsident wieder böse.
Also ganz kurz, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Und bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Ich glaube, dir juckt es in den Fingern. Du willst über die Ereignisse im Schloss Bellevue.
Skandal, ein Eklat im Schloss Bellevue. Der ehemalige Dissident, DDR-Dissident Marco Martin, hält aus Anlass des 35. Jahrestages der Wiedervereinigung in Schloss Bellevue die Festrede. Und kurz gefasst, er koffert dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier so richtig einen vors Schienenbein. Und Frank-Walter geht also wohl offenbar daraufhin in die Luft wie ein Kreisliga-Fußballtrainer, wenn er erfährt, dass die andere Jugendmannschaft Spieler mit gefälschten Spielerpässen eingesetzt hat. Also es ist allerhöchstes Niveau. Jedenfalls, Festakt in Schloss Bellevue, 35 Jahre Mauerfall. Und da hebt also dieser Marco Martin, Jahre 1970, DDR-Dissident, wie gesagt, an und beginnt seine Rede schon damit, dass ganz besonders herzlich die auch anwesenden Solidarność-Revolutionäre grüßt, also diejenigen, die mit ihren Streiks in der Danziger Werft in den 80er Jahren für große Furore gesorgt haben, und sagt, an diesem Tag, wo Frank-Walter Steinmeier sich schon richtig warm, die Hände schon aufgewärmt hat, um sich und den Seinen massiv auf die Schultern zu klopfen, beginnt seine Rede mit dem Satz, an die Solidarność-Revolutionäre, und sagt, ohne ihren Mut hätte es überhaupt kein 1989 gegeben. Und da schon wohl Stimmung so ein bisschen im Keller, weil ja, man will ja den Mut der großartigen Deutschen feiern. Und so geht das dann schön weiter. Er entzaubert so ein bisschen die Frank-Walter Steinmeier, wollte wahrscheinlich sogar noch ein paar revolutionäre Lieder da anstimmen. Und dann geht es weiter. Millionen von, das sind Zitate aus dieser Rede, die ist wirklich sehr, sehr beachtlich ist. Millionen von DDR-Bürgern waren jedenfalls damals nicht auf der Straße gewesen, sondern hatten quasi hinter den Wohnzimmergardinen abgewartet. Das ist auch richtig. Hebt ab auf das Faktum, dass die Revolution nie typischerweise keine Bewegung des großen und ganzen Volkes sind, sondern einfach einiger weniger und der Rest guckt halt
zu, was passiert.
Guckt zu und schlägt sich dann auf die Seite der Gewinner. Es geht aber auch noch weiter. Er hackt so richtig schön in einzelne Phänomene, die man in den ostdeutschen Bundesländern sieht und wendet sich dagegen, die Tatsachen zu beschweigen, dass bei den letzten Landtagswahlen in ostdeutschen Ländern zwei illiberale Parteien Erdrutschsiege einfahren konnten, die eine rechtsextrem und beide offen Putin-affin und infamste Kreml-Propaganda verbreiten. Er kriegt es noch weiter gesteigert und sagt, also 89, wohlgemerkt, Festakt Schloss Bellevue 89, doch ganz offensichtlich nicht in jedem Fall eine befreiende Zäsur, wie es gesundbeterisch so lange behauptet wird. Und er nimmt so richtig Fahrt auf und verweist dann am Ende darauf, auf die unrühmliche Rolle manch eines Genossen des Bundespräsidenten. Schon wird Gerhard Schröder nach wie vor reuelos großsprecherischer Dudesfreund des Massenmörders im Kreml vom neuen Generalsekretär der Kanzlerpartei, wird dem Gerhard Schröder also garantiert, dass selbst für ihn weiterhin Platz sei in der deutschen Sozialdemokratie. Und jetzt wird's richtig, jetzt scharrt Frank Walter, fragte sich schon, ob er sagt, alle raus, ich hab die Schnauze voll. Dies übrigens zum gleichen Entsetzen der Osteuropäer und gestandener Sozialdemokraten, mit dem sie 2016 aus dem Mund des damaligen Außenministers hören mussten, die NATO-Manöver an der Ostflanke, um die dortigen Demokratien zu schützen, seien Säbelrasseln und Kriegsgeheul. Säbelrasseln und Kriegsgeheul. Ja, sehr geehrter Herr Bundespräsident, so geht es weiter. Und bei allem Respekt, auch das Nord Stream 2 Projekt, an dem SPD und CDU so elend lange gegen alle fundierte Kritik festhielten, war nur insofern eine, Zitat, Brücke, als dass sie es Putin in seinen Aggressionen zusätzlich ermutigte. Und zwar in seinem Kalkül, dass die Deutschen ansonsten Weltmeister im Moralisieren das lukrative Geschäft schon nicht sausen lassen würden. Ukraine hin oder her. Jedenfalls, also das, also der damalige Außenminister, auf den er da abhebt, war der heutige Bundespräsident, wie vielleicht der eine oder andere schon identifiziert hat. Ja. Daraufhin, man muss sagen, im Wesentlichen allerdings nach Aussage von Marco Martin selbst, aber von keiner Seite dementiert, wirklich dementiert, heißt es nach der Rede, Steinmeier ist wutentbrannt auf mich zugestürmt. Auch Umstehende konnten ihn danach nicht beruhigen. Und er hat die Fassung verloren. Und dann heißt es, und das ist wirklich, als er derartig zornig auf mich zukam, gab er mir zwar die Hand, aber es war eher ein Ringergriff. Auf seinen Vorwurf der Diffamierung antwortete ich ihm, dass seine Floskeln vom Kenntnisstand von heute, und ich habe mich geirrt, einfach nicht überzeugen. Und jedenfalls, ein Wort gibt es andere, man ist nicht physisch gewalttätig geworden, aber dann...
Aber das ist auch nur ein Zufall.
Aber dann, für meinen Begriff, war einer der Gipfel in dieser Diskussion, Steinmeier habe auch darauf hingewiesen, dass, Zitat, wir sie ja eingeladen haben, Zitat Ende. Da hat sie Motze immer hier, du kriegst hier unser Mineralwasser und trinkst womöglich noch einen Kaffee mit Milchschaum und dann erzählst du solche Sachen.
Ja, du hältst dich hier am Buffet-Chart los und dann...
Hast wahrscheinlich hier noch was in die Hosentasche gesteckt.
Habe ich doch gesehen, dass du so eine Tupper dabei hast.
Und den gedeckten Apfelkuchen, den gibst du jetzt her, nachdem du hier so böses Zeug erzählt hast. Ja, also und was ich stelle und beantworte die Frage, was es mit mir macht, ist es würde mich enttäuschen, wenn ich nicht schon wirklich sehr, sehr erwartungslos gegenüber unserem Bundespräsidenten wäre. Er ist ein bestenfalls gutmütiger Technokrat, der keinerlei Größe hat, um auch nur ansatzweise dieses Amt auszufüllen und der überhaupt nicht in der Lage ist, sich kritisch mit sich selbst, seiner eigenen Politik und der Politik, die in diesem Land gemacht worden ist, auseinanderzusetzen. Noch nicht mal diese Politik in sachlich angemessener Art und Weise zu verteidigen, sondern kommt so mit diesem, ja, sie haben einfach keine Ahnung, was Realpolitik ist. Und wenn sie bei mir eingeladen sind, dann müssen sie sich auch benehmen. Und das ist natürlich...
Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst.
Und das ist sehr erschreckend. Wenn man es ganz weit runterbrechen möchte, ist es natürlich auch erschreckend, dass sie so dilettantisch sind, dass es denen noch nicht mal gelingt, Leute einzuladen, die, wenn sie schon nur bestimmte Meinungen ertragen, die wenigstens dann diese Meinungen vertreten, sondern dass sie dann auch noch zu doof sind, sich irgendwelche lauwarmen Wasserkocher da einzuladen, die sagen, oh, ohne den Mut der Bürgerinnen und Bürger in Hoyerswerda und Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, hätte es nie, wäre es mit der Welt, weiß ich nicht, den Bach runtergegangen. Also ja, ich finde, das steht auch in so, was ich so in der letzten Zeit wahrnehme, in sich etwas wandelnden DDR-Verständnis und einem sich wandelnden Blick auf Ostdeutschland, der sich davon ablöst, die Heldengeschichte zu erzählen und die Heldengeschichte gepaart mit der Aussicht, dass es nun aber wirklich in Kürze so sei, dass überall gleiche Lebensverhältnisse herrschten und alle auch gleich sind und dieselben Espresso-Sorten gut finden und auch dieselben rahmengenähten Schuhe tragen würden. Und von diesem Narrativ löst sich derzeit die Diskussion etwas ab. Und da kommt jetzt dieser Mann da in Schloss Bellevue und sagt das, spitzt das ein bisschen zu, beleidigt ein bisschen den Hausherrn und der benimmt sich, wie gesagt, wie auf dem Bolzplatz in Ratingen-West. Das ist für Insider sehr wichtig. Insider wissen, was gemeint ist. Wie auf dem Ascheplatz in Ratingen-West. Und da müssten wir, das ist etwas untergegangen zwischen dem Ampel aus und der Wahl Donald Trumps zum President-elect und zum nächsten US-Präsidenten. Und wahrscheinlich war, das stimmt, das ist ein Aspekt, den ich vergessen hatte zu berichten. Die Veranstaltung vor diesem Festakt fand wohl auch schon nicht in so blendender Stimmung statt. Da holten sich nämlich im Wesentlichen die FDP-Minister ihre Entlassungsurkunden ab in der Veranstaltung vorher. Die hatte den Frank-Walter so ein bisschen das war das Warm-up, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Freeze-Down. Das Warm-up, das zum Freeze-Down wurde. Und dann war er sehr schlecht drauf.
Ja, ich muss sagen, ich find's geil auf ganz, ganz vielen Ebenen. Erstens, wie du schon selber sagst, dass das
ist wild,
Bundespräsidialamt nicht in der Lage ist, weil normalerweise, also du sprichst ja dann schon auch so eine Rede ein bisschen ab. So, was würde denn der Herr, was würden sie denn gerne hören? Was interessiert sie denn so? Also noch nicht mal, dass die jetzt dir irgendwie genau vorgeben, was du sagst, aber so, dass du dann so sagst, was dir so vorschwebt, Also irgendwie scheint da ja die Kommunikation mit diesem Marco Martin überhaupt nicht funktioniert zu haben. Aber wenn dann die Scheiße den Ventilator trifft, dann musst du damit natürlich souverän umgehen. Also der Steinmeier hätte sich halt neben den stellen müssen danach, schön Fotos, grinsend und so. Und dann hätte er noch irgendwie sowas Weises sagen müssen wie, Herr Martin, ich finde das, ich weiß nicht, warum mein Frank-Walter Steinmeier so klingt, der redet ganz anders, aber ich finde das jetzt nicht gut so, alles so, aber sie haben mir nochmal zum Nachdenken gegeben und davon lebt ja auch die Demokratie, dass man dass man den Mächtigen und auch selbst dem Staatsoberhaupt mal in so einer Veranstaltung hier die Meinung sagen kann und so, ja. Das belebt doch die Demokratie, bla bla bla. Und dann wäre damit noch irgendwie zitiert worden und dann hätten alle irgendwie bewundert, mit was für einer Fassung er diesen Mega-Einlauf. Dann hätte er noch eine Woche später irgendwo ein Interview gegeben, was dieses Interview mit ihm gemacht hätte, diese Rede mit ihm gemacht hätte. Fertig ist der Lack. Stattdessen verhält er sich wie so ein beleidigter König, ja, also als ob der da irgendwie, natürlich musst du dem Bundespräsidenten qua Amt einen gewissen Respekt entgegenbringen, aber natürlich darfst du dem auch sagen, was du scheiße findest. Und ich meine, wenn du als Bundespräsident nicht für deine beschissene Russlandpolitik und der hat auch als Außenminister hat der so hart verkackt, ja. Also es ist ja wirklich schwer zu beschreiben. Ich glaube, Annexion der Krim fiel auch unter sein Dings, ja. Also das muss man erstmal hinkriegen, auf so vielen Ebenen zu verkacken.
Ja,
und dann
ja,
auch
ja,
so und hart. Und dann darfst du dich halt nicht wundern, wenn halt Leute, die auch, sag ich mal, zu Russland und dem Regime, also ich meine, als DDR-Bürger, wenn ich Dissident aus der DDR wäre, hätte ich auch irgendwie ein etwas gestörtes Verhältnis zu Russland, weil ich wüsste, der Russe hat dieses Schweinesystem, was mich in den Knast geworfen hat, erst ermöglicht, ja. Das fände ich auch nicht so geil. Und ich glaube, total affig, dass dem Steinmeier dann da die Souveränität fehlt, sich einfach hinzustellen und zu sagen, ja, also hat mir zu denken gegeben, das war ja eine fulminante Rede oder eine explosive Rede, bla bla bla.
Ich möchte Sie einladen, mit mir weiter zu diskutieren.
Ja, genau, ich möchte
Lassen Sie einladen, mich meine Sicht der Dinge davon, mit Ihnen teilen.
Davon lebt die Demokratie, bla bla bla. Stattdessen kommt er mit so einem, ey, hör mal, jetzt hast du dich hier am Süßlin schadlos gehalten und dann redest du mir, dann sagst du mir hier, dass mein Marmorkuchen nicht schmeckt. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich spinne. Mein Schwein pfeift La Paloma. Ja, also das ist, also ich weiß gar nicht, was man noch dazu sagen soll.
Ja, das reicht ja auch. Das muss man erwähnen.
Extrem unpräsidiabel.
Wenn das mit Trump und der Ampel nicht gewesen wäre, hätte es meines Erachtens keinen Weg am Impeachment vorbeigeführt.
Und meinst du am Rücktritt von Frank Walter?
Impeachen.
Ja, aber das ist schon,
dass es so
eine Dynamik gegeben hätte, wie damals bei Christian Wulff oder auch bei Horst Köhler.
Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich in diesem Fall nicht, weil dazu dieser Mainstream, Frank Walter doch den Mainstream da zu sehr, jedenfalls so in der Politfolklore, den Mainstream zu sehr vertritt. Also da hätte sich ja nicht über die Parteigrenzen hinweg hätten die ja nicht Marco Martins Position ergriffen, das glaube ich nicht.
Ja, das kann gut sein. Das ist ein sehr guter Kontrapunkt.
Nein, das war eine Übertreibung, dass er impeached worden wäre. Aber ich meine, er arbeitet sich, also er hat sich schon dahin gearbeitet, der schlechteste Bundespräsident zu sein, an den ich mich erinnern kann.
Schlechter zu sein als Christian Wulff ist tatsächlich auch eine Leistung, denn ich meine, Christian Wulff, das wissen wir alle, lebt ja quasi Tag ein, Tag aus davon, dass er einmal gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland.
Einen vernünftigen Satz, 1-0.
Ja, das ist ein, genau, Christian 1, Frank Walter 0. Ja, das ist alles sehr tragisch und unschön. Das ist auch ein bisschen das Problem, dass, ich meine, das hat ja alles so sein Für und Wider, aber dass der Bundespräsident in Deutschland nicht gewählt wird, das ist gut. Das halte ich für eine gute Sache. Gleichzeitig muss man sagen, dass mir hier der Alexander Van der Bellen in Österreich deutlich mehr imponiert, so als überparteiliche Staatsvaterfigur. Das, ja, kriegt Frank-Walter Steinmeier nicht hin.
Ja, das ist hier mehr so der autoritäre Vater.
Das ist mehr so der autoritäre Vater mit der flachen Hand. Reden wir über andere Präsidenten. Die USA haben gewählt. Ich habe mich ein bisschen vertan, beziehungsweise ich war zu optimistisch. Die Umfragen sahen ja zuletzt, zumindest der letzte Iowa-Poll von Seltzer, sah ja sehr gut aus für Kamala Harris. Aber fairerweise muss man dazu sagen, dass die ganzen Umfragen im Wesentlichen innerhalb der Grenzen ihrer Fehlertoleranz waren. Das heißt, im Grunde genommen war es ein bisschen so ein Coinflip. Mal so oder mal, also hätte so kommen können, aber auch so. Und was tatsächlich sehr überraschend war, wie eindeutig das war, denn schon relativ schnell am Abend der Präsidentschaftswahl zeigte sich, dass dieses Rennen für Kamala Harris leider uneinholbar wird. Es gab Exit-Polls, wo sie dann die WählerInnen gefragt haben, was denn für sie so die Gründe waren, sich für das eine oder das andere zu entscheiden, beziehungsweise was sie so als die größten Probleme identifizieren. Und über 60% der AmerikanerInnen haben gesagt, ja, also das, die Inflation, die Wirtschaft, das würde ihnen weiterhin Probleme bereiten. Und das wird jetzt so teilweise als einer der Gründe gesehen, warum das so schlecht lief für Kamala Harris, aber auch, dass sie natürlich einen sehr konservativen Wahlkampf gemacht hat. Umso bizarrer ist es, dass jetzt diese Pundits, also Leute, die da in irgendwelche Talkrunden sitzen und irgendwelche Hot Takes raushauen müssen, dass die also jetzt der Meinung sind, der demokratische Wahlkampf sei daran gescheitert, dass sie zu woke wären.
ja.
Man muss es sagen, ne, Kamala Harris hat zusammen mit Liz Cheney Wahlkampf gemacht. Ich weiß gar nicht, was da eine gute Analogie in Deutschland wäre. Das wäre so, als würde, weiß ich nicht, als würde irgendjemand halbwegs Progressives mit Franz Josef Strauß, der Reinkarnation von Franz Josef Strauß Wahlkampf machen. Das war also, und das muss wohl auch etwas gewesen sein, was dann viele demokratische Stammwähler abgeschreckt hat, dass sie gesagt haben, nee, also dieses, wenn ihr um die Republikaner buhlt, das interessiert mich nicht. Und viele Republikaner haben gesagt, nee, dann wähle ich doch lieber republikanisch. Ich hatte da auch den Effekt komplett falsch eingeschätzt. Ich hatte ja gedacht, dass quasi die Demokraten treu bleiben und gleichzeitig die Demokraten Stimmen von den Republikanern und den Independents zocken können. Am Ende ist es so, dass jetzt, was die Popular Vote angeht, die gar nicht so weit auseinander sind. Also ich glaube, Donald Trump hat 1,5 Millionen Stimmen im Moment mehr als Kamala Harris. Das ist dann übrigens die erste von drei Wahlen, wo er auch die Popular Vote gewinnt. Die Demokraten haben aber nicht nur beim Präsidentschaftswahlkampf verloren, sondern auch, es waren ja auch Wahlen zu offenen Sitzen Senat. Die Republikaner haben den Senat geholt und es wird noch ausgezählt, was das Repräsentantenhaus angeht. Und ich glaube, da sind sie aber auch auf dem Weg, eine Mehrheit zu holen. Hätten dann also das, was man gemeinhin in der Politiksprache der USA Trifecta nennt, ja. Und also, das war schon ziemlich starker Tobak. Die Demokraten spielen jetzt das Blame Game, ja. Also, es gibt eine steilere These nach der anderen, warum man verloren hat. Gleichzeitig, und das fand ich, das war ein ganz guter Punkt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem er kam, aber es gab halt so viele Leute, die vor der Wahl erklärt haben, dass Kamala Harris gewinnt. Und wie wäre es denn, wenn die einfach mal quasi ownen, dass sie sich vertan haben und das einfach mal sagen. Stattdessen sind die wie ausgewechselt und erklären, dass sie es schon immer gewusst haben, dass das ja nichts werden kann mit der Kamala Harris. Und Ja, du hast das vorhin schön zusammengefasst. Der eine sagt, they are eating the cats, they are eating the dogs. Das war für mich rückblickend. Also wie gesagt, ich habe es nicht vorher gewusst. Ich kann wenigstens darauf verweisen, dass ich schon während des US-Wahlkampfs es schwierig fand, was für ein Shift es dann gab. Aber so rückblickend war für mich, they are eating the cats, they are eating the dogs, der Moment, wo das kippte, weil die US-Medien dann wieder angefangen haben, über jeden Scheiß zu berichten, ja, den der Trump von sich gegeben hat. Davor war das, Kamala Harris sammelt Geld, Kamala Harris ist cool, Tim Walz haut wieder einen lustigen Spruch raus, alle lieben Coach Walz, ja. Also davor war das echt so ein, das war schon gruselig, dieser Hype. Und das kollabierte mit der Eating the Cats, der Eating the Dogs. Ja. Und auch Kamala Harris hat dann sehr viel, was Joe Biden, glaube ich, in seinem Wahlkampf 2020 kaum oder gar nicht gemacht hat. Kamala Harris hat dann auch gegen Ende hin wirklich sehr viel über Donald Trump geredet und warum Donald Trump jetzt keine gute Wahl wäre. Und das ist einfach nicht gut. Da können die Grünen ein Lied von singen. Wenn du mit der Sperrminorität kommst, regst du höchstens noch Leute an, die sagen, aha, wenn ich jetzt also den hier wähle, dann kann ich die Etablierten also so richtig schön foppen. Ja,
ja.
So. Und das ist, ja, also ich weiß echt nicht. Die Demokraten, was man auch dazu sagen muss, ich habe so eine andere Statistik gelesen, also von allen Wahlen, die 2024 in westlichen Ländern stattgefunden haben, in allen Wahlen haben wohl die Regierungsparteien wirklich sehr schlecht abgeschnitten. Und wenn man sich die Zahlen dann der Demokraten in den USA anguckt, haben sie im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich noch am besten abgeschnitten. Also es wird auch viel gesagt, Kamala Harris hätte aus einer schlechten Situation das Beste gemacht. Man kann, denke ich, Joe Biden einige Vorwürfe da auch zu Recht machen. Er hat gesagt, er wäre der Übergangskandidat, der dann sicherstellen würde, dass es eine Transition zur nächsten Generation der Demokraten geben würde. Das hat er gesagt, als er kandidiert hat, also auch in den Primaries der Demokraten. Und davon war dann nicht mehr viel übrig, als er gesagt hat, ja gut, ich will es halt nochmal machen. Das heißt, die Zeit wurde nicht genutzt, um jemanden aufzubauen. Und dann ging es halt holter die Polter. Und man hat halt diese ökonomischen Geschichten, man hat sie halt nicht adressiert. Es bringt nichts darauf zu verweisen, dass die Inflation diesen Monat gesunken ist, wenn du für einen Einkauf, der vor 2 Jahren noch 40 Euro gekostet hat, jetzt auf einmal 70 Euro bezahlst. Ja, so. Das heißt, man hat sich da zu wenig drauf konzentriert, solche Sachen ordentlich anzugehen. Bizarrerweise haben sehr viele Latinos Trump gewählt. Ich habe so einen schönen Spruch gehört, also niemand hat mehr an Immigranten auszusetzen als ein Immigrant, der gerade seinen Aufenthaltstitel bekommen hat. Ja, da mag wohl einiges irgendwie dran sein. Die rationalisieren dann auch diese ganzen Deportationsfantasien von Donald Trump auf eine sehr eigentümliche Art und Weise, indem sie dann zum Beispiel sagen, ja, aber der schiebt ja dann quasi nur die bösen Immigranten ab, ja, und nicht meine Großmutter oder so, ja. Das ist schon alles sehr, sehr unschön. Und also so die Besetzung, was Trump angekündigt hat jetzt, es zeichnet sich also ab, dass sie da also ernst machen werden mit dem, was sie angekündigt haben. Also ab Tag 1 Deportation. Das wird alles sehr, sehr faschistisch und sehr, sehr unschön. Da werden wir noch mit den Ohren schlackern. Trump hat auch so schöne Videos rausgehauen, was er machen will. Und er möchte jetzt quasi, auf gut Deutsch möchte er Plattformen wie YouTube und Facebook und Instagram Content-Moderation verbieten unter dem Deckmäntelchen Free Speech. Das ist also wirklich unschön, so diese, ist im Grunde genommen, das ist ein, weißt du, so die schlimmsten Teile des Internetforums, auf dem man früher war, die haben gewonnen, die machen jetzt die Regeln. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, in was für absurde Richtungen das alles noch gehen wird. Absurd ist an dieser Stelle, denke ich, ein Euphemismus. Ja, die Demokraten zerfleischen sich gerade so ein bisschen. Es wird über den richtigen Kurs gestritten oder was man hätte besser machen können. Ulrich, was macht das denn mit dir, diese US-Wahl?
Ja, wir haben ja vieles schon angesprochen. Vieles haben wir auch schon im Rahmen des Themas nicht drüber reden angesprochen. Ich habe etwas Furcht, dass das eine Art weltweiter Trend ist, dessen US-amerikanischen Teil wir da gerade beobachtet haben, dass da Mechanismen am Werk sind, die übertragbar sind, dass es nicht nur erklärbar ist mit die doofen Amerikaner in den Flyover-Countries.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist nicht allein, und die Klugen an Ost- und Westküste. Allein ist es nicht erklärbar. Fast gar nicht erklärbar. Das ist vielmehr Phänomene dort sind, die auch hier in Europa virulent sind. Und dieser Mechanismus so geht, dass, ja, ich will jetzt da nicht versuchen, eine ganze Theorie aufzustellen, wie dieser Mechanismus funktioniert, aber also nur mal ein Beispiel, das wohl ja ein wahlentscheidender Topic die Inflation war. Und jetzt Donald Trump zu wählen zur Inflationsbekämpfung, das ist einfach kein guter Move.
Ja, das und sind Sachen, die ich noch gar nicht erwähnt habe.
Das ist ein irrationaler Mechanismus, der da am Werk ist, den es hier in Europa eben auch gibt. Und der Kontrollverlust, der dazu führt, dass man den Anbieter vermeintlicher Lösungen wählt, ist dieses eine Phänomen, aber auch ein gehöriger Voyeurismus, glaube ich, also der Wunsch ist das, was los ist, beziehungsweise ja, der Wunsch,
wenn der Laden gegen die Wand fährt, dann soll es wenigstens noch mal knallen.
Ja, genau. Und das schon dieses Bedürfnis, ich konnte das tatsächlich nachempfinden in Teilen, dass du sagst, ach ja, also so ganz absurd zu denken, ach ja, Kamala ist ja irgendwie ein bisschen langweilig, wenn man die wählt. Dann wollen wir doch mal gucken, was passiert, wenn man diesen völlig entgleisten, ruchlosen, gewissenlosen, ungebildeten Showclown wählt mit, das wollen wir doch mal sehen, was dann passiert. Und der ist eben in der Lage, der hat einfach die wesentlich bessere Show geliefert und
ja, mit Hilfe der Medien, die ihn,
ja, sicher,
ne, aber Sanewashing, das Thema hatten wir ja auch. Also ich meine, der durchschnittliche Fox News Zuschauer hat 39 Minuten Schunkeln zu Ave Maria nie zu sehen bekommen, ne?
Ja, sicher. Also da ist natürlich schon, ja, man kann auch hier nicht alles auf die Bild-Zeitung schieben, was du nicht tust. Ja, dieses Phänomen, das ich da sehe, das beunruhigt mich sehr, dass das also der Ausweg aus der Komplexität der Gegenwart sein soll, irgendwelche Vollidioten zu wählen, die versprechen, dass sie einen Ukraine-Krieg in 24 Stunden erledigen und die Inflation stoppen und America great again machen. Das Einzige, was eingetreten ist, ist, dass innerhalb von weniger als 24 Stunden nach seiner Wahl die Ampel weg war, die Ampelproblematik weg war.
Ja,
aber das
genau.
Ist auch nur Korrelation, nicht Kausalität.
Da kommen wir ja noch zu. Ich muss noch zwei, drei andere Sachen sagen, die mir eingefallen sind nach zu dem, was du gesagt hast. Diese Wahl oder der Sieg Donald Trumps war auch, und das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, ein Sieg der Ignoranz und auch der Dummheit. Denn Google bringt ja dann auch immer so schön raus, was sind so, oder du kannst es auch nachgucken selber, was sind die meistgesuchten Begriffe, wenn an Tagen, also auch am Wahltag und dann danach. Und einer der meistgesuchten Begriffe in den USA am Wahltag war, did Joe Biden drop out of the race? Ja, also das muss man sich vergegenwärtigen, dass also Leute tatsächlich bis zur Wahl nicht wussten, dass Joe Biden nicht mehr überhaupt auf dem Zettel steht. Gleichzeitig muss man sagen, ja, viele Leute haben auch einfach nicht die Zeit und die Lust, sich mit Politik zu beschäftigen. Aber ich sag mal, wenigstens abends die Tagesschau gucken oder das Äquivalent dazu sollte noch drin sein. Und es war auch ein Sieg der Ignoranz, denn welche Suchanfragen gingen nach Trumps Sieg hoch? What is a tariff? How does a tariff work? Ja, also dass Leute wahrscheinlich, ich meine, die Leute, die Donald Trump nicht gewählt haben, wissen höchstwahrscheinlich, was ein Tariff ist und wie er funktioniert. Also ein Schutzzoll, ein Strafzoll.
Und die anderen halten das für eine Art Sheriff.
Ja, und was also bemerkenswert ist, dass also, genau, diese Ignoranz. Ich habe dann so einen schönen Post gesehen, ich weiß nicht, ob er stimmt oder nicht. Aber es hat zumindest gepasst, so Bericht aus der Firma eines Freundes oder Bekannten, wo dann der Chef sagt, ja, also dieses Jahr wird's Weihnachtsgeld gestrichen, weil aufgrund der zu erwartenden Tarife müssen wir uns jetzt mit dem Zeug, was wir hier weiter verarbeiten, eindecken. Das heißt, wir füllen jetzt unser Lager einmal komplett auf und deswegen ist keine Kohle für Weihnachten da. So. Und es sei jetzt dahingestellt, ob das tatsächlich stimmt oder nicht, aber es ist zumindest conceivable, nachvollziehbar, warum es stimmen könnte. Und also das ist wirklich eine bemerkenswerte Sache in diesem ganzen Ding, dass also die Leute mehrheitlich einfach gegen ihre Interessen gestimmt haben. Gegen ihre Interessen, also genau das, was sie nicht brauchen, dafür haben sie gestimmt. Und das ist einfach sehr bemerkenswert.
Das ist die Vorstellung, kulminiert in solchen Aussagen wie einzelne Trump-Wähler, die angegeben haben, dass sie eben jemanden gewählt haben, der sich um die Belange der Menschen wirklich kümmert. Um
ja,
ihre
und nicht zur
Belange
Elite gehört. Ja.
Des Joe Average. Und dass er nicht zur Elite gehört, ist allein bei einem geistig-kulturell fundierten Elitebegriff richtig. Bei allen anderen Elitebegriffen ist es falsch. Und das ist sehr, sehr traurig. Und das ist auch ein verallgemeinerungsfähiges Phänomen, das wir ja in Deutschland zu Genüge kennen, dass die sogenannte AfD ja gegen die Interessen ihrer Wähler agiert und es von jedem vernünftigen Standpunkt her, gut, das ist jetzt nichts Neues, aber von jedem vernünftigen Standpunkt her abwegig ist, diese Truppe zu wählen. Und das ist ein trauriges Phänomen, dass Leute andere wählen, die ihnen schaden. Ja, Mist, Mensch. Das ist wirklich, das ist
ja
sehr übel.
Und was ich dramatisch finde und worauf wir auch hier in Deutschland, finde ich, noch keine Antwort haben, ist die Youth Vote. Die jungen Männer sind also wirklich messbar. Ich glaube, 20% oder mehr von letztes Mal Biden wählen, dieses Mal dieses Mal Trump wählen, beziehungsweise dieselben, also die neuen Alterskohorten der Jungwähler, die dann also deutlich mehr rechts wählen. Und das ist in meinen Augen auch ein Problem, das wir in Deutschland haben, das uns bevorsteht auch. Das ist auch ein Stück weit eine Art Epidemie. Ich muss mich da noch mehr reinarbeiten. Ich habe das noch nicht hundertprozentig verstanden, aber ich glaube, dass es einen substanziellen Teil der männlichen jungen Bevölkerung gibt in den, ich glaube, das lässt sich verallgemeinern, in den industrialisierten Ländern, die einfach auf dieses, also auf diese negative Definition von Männlichkeit, in dem Sinne, dass sie als Mann immer nur noch gesagt wird, was du nicht machen sollst, weiß ich nicht, Toxic Masculinity oder so, ja, das produziert gerade so mächtig Gegenwind, unter anderem auch durch so, ja, so groteske Personen wie Andrew Tate zum Beispiel, ja, also diesen Mixed Martial Arts Kämpfer, der also so eine sektenhafte Ideologie vertritt, wie man quasi so sich als Alpha-Mann verhalten soll, ja, und also extrem materialistisch, extrem misogyn, sexistisch. Natürlich in einer idealen Welt würde man sich wünschen, dass junge Männer von alleine darauf kommen, dass sie sich, weiß ich nicht, entsprechend verhalten sollen. Aber wenn du auf der einen Seite die Leute irgendwie hast, die sich die ganze Zeit über Toxic Masculinity beschweren, wo du, wenn du eine nicht so gefestigte Person bist, möglicherweise sogar den Eindruck hast, dass dein ganzes Geschlecht in Frage gestellt wird. Und auf der anderen Seite dann nicht nur so Vögel wie Andrew Tate hast, sondern auch diesen unsäglichen Samtsackoträger von der AfD, der ja durch so ein aus unserer Sicht natürlich bizarres Video aufgefallen ist, wo er gesagt hat, echte Männer wählen AfD, ja. Aber dass in dieser Logik dieser frustrierten Männer total viel Sinn ergibt. Du hast auf der einen Seite also die Leute, die sagen dir die ganze Zeit Toxic Masculinity, und du hast auf der anderen Seite die Leute, die sagen, nee, mit dir ist nichts falsch, das System ist falsch, ja, Männlichkeit ist irgendwie super, also so eine komische Männlichkeit, wie sie vielleicht noch vor 100 Jahren in war. Männlichkeit ist super, lass dir nichts sagen, die sind alle scheiße. Ja, und wenn du dann die Auswahl hast zwischen jemandem, der sagt, die anderen sind scheiße, und jemandem, der sagt, du bist scheiße, ohne dir ein alternatives Modell zu geben, was eine positive Definition von Männlichkeit im 21. Jahrhundert sein könnte, ja, dann entscheidest du dich natürlich für, oder nicht alle natürlich, aber die möglicherweise nicht so gefestigtes Selbstbild haben, entscheiden sich natürlich alle für so Hoshis wie den Samtsackoträger oder den Andrew Tate. Und da gibt es in meinen Augen keine ordentliche Antwort der Gesellschaft drauf, weil es in vielen Teilen der Gesellschaft noch nicht mal als Problem identifiziert wird. Und egal, wie man jetzt dazu steht, zu diesen Einstellungen, aber man muss junge Männer, die drohen, in sowas abzudriften, die muss man irgendwo abholen und denen eine positive Definition von Männlichkeit irgendwie liefern, was, woran die sich festhalten können und das nicht so viel Schaden anrichtet wie diese Ideologien, weil da werden gerade substanziell viele junge Männer in die Hände dieser, ja, Rattenfänger getrieben, ohne zu merken, auf was für einen Scheiß sie sich da einlassen.
Ja, der Point made und der Umstand, auch das ein Phänomen, das leider übertragbar ist, dass bei den US-Wahlen wie auch in Federal Republic of Germany die Wahlentscheidung von Frauen deutlich objektiv gesprochen besser sind als die von Männern. Und das gilt zumal für junge Männer. Und das ist nicht schön. Das ist sehr schlecht. Und das, ja, auch da das Phänomen der absurden Wahlentscheidung, dass du solche, gerade als junger Mensch mit rückwärtsgewandten autoritären Strukturen, die größten Probleme haben wirst und dass trotzdem dich bei der Wahl dafür entscheidest. Ja, das wird nicht einfach. Das werden sehr unschöne 4 Jahre. Insofern kann man der Ampel sehr dankbar sein, dass sie, sagen wir mal, den Schmerz etwas überlagert hat, den die USA-Wahl, Präsidentschaftswahl verursacht hat. Das hat die Ampel tatsächlich genommen. Es ist so, wie wenn man irgendwie, ja, wenn man, weiß ich nicht, wenn man Fieber hat und sich das Bein bricht, dann ist es mit dem Fieber auch nicht mehr so schlimm.
Ja.
Das
ist eine schöne Analogie.
Das hat also sozusagen die Ampel hinbekommen für uns. Du merkst, dass hier eine Art Übergang im Gange ist. Das muss auch sein. Denn ich möchte gerne die Form der Auseinandersetzung ansprechen, die sich dort Toxic Masculinity lässt grüßen. Die Herren Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister AD inzwischen Christian Lindner, ein Freund unseres Podcasts, und Olaf Scholz, Bundeskanzler, soon to be AD, geliefert haben. Und da vielleicht noch einmal, es ist schon rauf und runter gelaufen, aber wenn man es dann doch noch einmal sich vergegenwärtigt, ist es schon ein Erlebnis. Und
hast du sehr schön gesagt. Ja.
Zu oft, sagt der Bundeskanzler, zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Wer in eine Regierung eintritt, der muss seriös und verantwortungsvoll handeln. Der darf sich nicht in die Büsche schlagen, wenn es schwierig wird. Der muss zu Kompromissen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger bereit sein. Darum aber geht es Christian Lindner gerade nicht. Ihm geht es um die eigene Klientel. Ihm geht es um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei. Ja.
Das war Olaf Scholz' Lehrrede.
Das war Olaf Scholz. Und
man hätte sich gewünscht, dass er mal
das war früher Olaf Scholz
anfängt, so zu reden, ne?
Und ja, und da ist natürlich das Phänomen, wer als erster zuschlägt, hat schon einen gewissen Vorteil.
Das hat die Deutungshoheit.
Das wirkte dann doch auch etwas, ja, angeschlagen, aus den Seilen kommend, was Christian Lindner.
Christian Lindner
dann,
hat das komplett überrascht. Der hat da überhaupt nicht mit gerechnet. Der hat damit nicht gerechnet.
Jedenfalls, das kann man also schon bei der Textexegese feststellen, der kurz darauf folgenden Äußerung von dann gerade noch Bundesminister der Finanzen Christian Lindner. Ich glaube, beim Boxen muss man, wenn man schon einen abkriegt, darf es nicht völlig überraschend kommen. Man muss schon so ein bisschen die Muskeln anspannen, sonst geht das richtig schief. Das war aber da nicht geschehen. Und der beachtlichste Teil bei ihm in seiner Gegenrede, seiner kleinen Gegenrede ist, also er macht da so ein bisschen rum, Scholz hat nicht die Kraft, unserem Land neuen Aufbruch zu ermöglichen und lange die Notwendigkeit verkannt, Aufbruch zu schaffen, und seine Gegenvorschläge sind matt und unambitioniert.
Ach du meine Güte.
Ich finde die, sagen wir mal, die kratzen so einigermaßen, auch sitzen fast so ein bisschen, aber dann kommt die Nummer, die ich im Grunde genommen am beachtlichsten finde, wo er dann sagt, über Olaf Scholz. Sein genau vorbereitetes Statement belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr bla bla um eine Einigung ging. Sein genau vorbereitetes Statement. Das hat ihn am meisten gefuchst, dass er nicht damit gerechnet hat, dass sie da schon, Olaf Scholz hätte dann gesagt, oh, sie hätten 3 Reden vorbereitet. Naja, und eine, von die er dann am Ende gehalten hat, das sei die gewesen, von der er gehofft hatte, dass er sie nicht würde halten müssen. Aber nun gut, also Der Christian Lindner hat sich allen Ernstes darüber beschwert, dass sie das vorbereitet hatten. Und das zeugt davon, dass er einfach schockiert war und sich wahrscheinlich auch geärgert hat, dass er da wirklich so in den Konter reingelaufen ist oder so dermaßen die Flossen nicht vor dem Gesicht hatte, als dann der Olaf Scholz, was man ihm natürlich auch nicht so zugetraut hat, mal so richtig zum Haken angesetzt hat.
Ja, gut. Also
und da muss ich jetzt noch einen letzten Punkt sagen, weil ich sonst platze, wenn ich nicht darauf zu sprechen komme.
Ja.
Dass Olaf Scholz ein Meister des Teleprompters ist. Ich habe das also live gesehen, weil ich gerade mich von der US-Wahl erholte, lag ich so ein bisschen matt rum und las ein wenig und schaute dann matt ins Internet und sah dann, oh, Ampel löst sich auf, gleich kommt der Bundeskanzler. Und da habe ich dann dieses live erlebt und dachte zuerst, wie geil spricht der denn frei, der Typ? Weil der war richtig und ich hab gewartet, dass er sich verspricht, hatte aber nicht. Und und es stellt sich heraus, dass er also, das haben die wahrscheinlich aus den USA importiert, dass der so 2 so richtig gute Teleprompter da stehen hatte.
Ja.
Fand ich gut. Und Christian Lindner fand das nicht gut. So, das wollte ich sagen. Ja. Ich denke, jetzt könntest du was sagen.
Was fällt mir dazu ein? Also ich glaube nicht, dass diese Rede von Olaf Scholz, das kann sein, dass sie vorbereitet war, aber selbst wenn sie vorbereitet war, ich denke, dass der das so oder so ähnlich in sehr vielen internen Zusammenhängen schon mitgeteilt hat, was er da so über Christian Lindner denkt. Und insofern war das vorbereitet, als Olaf Scholz das, was er da gesagt hat, wahrscheinlich schon 1000 Mal gesagt hat. Und da hättest du ihn auch nachts um 3 irgendwie anrufen können und fragen können, was ist da jetzt los mit dem Christian Lindner? Und dann hätte der dir nochmal erklärt, warum der Christian Lindner so gar nicht geht. Dass der Lindner von einer vorbereiteten Rede spricht, ist natürlich sehr entlarvend, weil er natürlich wieder darüber spricht, was er also von sich aus erwarten würde und dann halt eben auf andere projiziert, nämlich, dass man quasi mit einem Plan aus dieser Ampel rausgeht. Ein Vöglein hat mir gesungen und das muss ich aber noch ordentlich verifizieren. Es soll wohl so sein, dass die SPD bei Stör?
Ich glaube,
schon Plakatflächen bestellt hatte. Die Bild-Zeitung, die ja eigentlich da immer ganz gut informiert ist, kolportierte dann auch, dass also Christian Lindner eigentlich geplant hatte, die Koalition dann am nächsten Morgen irgendwie platzen zu lassen. Ja, also ich meine, Das muss man dann halt, also wenn du irgendwie versuchst, so Ränkespiele da irgendwie zu machen, dann musst du es halt auch ordentlich machen, ne? Und Christian Lindner hat's halt nicht drauf. Er hat's halt irgendwie verkackt. Er hat halt, ich meine, ich kann's halt auch verstehen. Der hat da 3 Jahre lang gemacht, was er wollte. Eine Nummer dreister als die andere. Genau das, was Olaf Scholz da beschrieben hat, sich vollkommen sachfremd in irgendwelche Gesetze eingemischt, den Leuten gesagt, nö, das kriegt er jetzt aber nicht, das Geld, sich nicht an Sachen gehalten, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden sind. Also er hat vom Tag eins an hat er sich total daneben benommen und das ist Und er hat einfach nicht damit gerechnet, dass sie sich einmal wehren, nachdem der 3 Jahre lang machen konnte, was er wollte. So, damit hat er einfach nicht gerechnet. Und wie gesagt, das Einzige, was daran irgendwie traurig ist, ist, dass es wäre halt besser gewesen, wenn Olaf Scholz Christian Lindner da einfach mal früher einen Einlauf verpasst hätte, wenn die den mal irgendwie eingenordet hätten und gesagt hätte, yo, wenn du so weitermachst, dann ist das hier relativ schnell vorbei, ne? Und ich glaube, dass die Menschen, wir hatten ja auch so Umfragen vorgelesen, irgendwie verstehen, dass die FDP einer der Hauptgründe ist, warum diese Koalition dysfunktional ist und nicht funktioniert. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass es Volker Wissing, der ja jetzt echt nicht unter Verdacht steht, der kompetenteste und integerste Mensch auf diesem Planeten zu sein, dass das, was der Lindner da veranstaltet hat, selbst Volker Wissing zu blöd war, der also aus der SPD, aus der FDP ausgetreten ist, um weiterhin Verkehrsminister bleiben zu können für die 3-4 Monate, die er das jetzt noch sein wird.
Und er ist ja sozusagen jetzt auch mein oberster Leuchtturm als Interims-Justizminister. Justizminister Volker Wissing. Das ist schon, das ist nicht ganz leicht für,
ist für nicht Leute, ganz leicht
die in der Justiz tätig sind.
Da muss man erstmal drauf klarkommen. Ja, aber also das ist wirklich sehr bemerkenswert und das spricht auch so ein bisschen dafür, dass der Lindner da. Also das, ja, wie gesagt, das, also ich meine, das hat es so in dieser Form, glaube ich, auch noch nicht sehr oft gegeben in der deutschen Geschichte, dass wenn eine Koalition geplatzt ist, dann ein Minister gesagt hat, wisst ihr was, mir ist das zu bunt, ich bleibe hier bei dem anderen Haufen, das ist mir hier zu doof mit euch. Ja, also ich meine, Christian Lindner bestätigt alle Vorurteile, die man ihm gegenüber haben konnte. Es ist einfach sehr bemerkenswert, was da abgelaufen ist. Was ich unsäglich fand, war die Diskussion, die dann danach entstanden ist über den Wahltermin, die vor allen Dingen durch die CDU sehr unkonstruktiv geführt worden ist, wo die Wahlleiterin, die Bundeswahlleiterin in meinen Augen auch bewusst falsch und böswillig falsch zitiert worden ist, weil die hat erstmal gesagt, ja, also mit Neuwahlen, da sieht sie jetzt kein Problem, was sich, glaube ich, grundsätzlich auf das Thema Neuwahlen bezog. Und dann kam die CDU irgendwie an mit, ja, also Scholz soll jetzt sofort die Vertrauensfrage stellen und sofort Neuwahlen quasi machen, damit wir im Januar schon Neuwahlen machen können, weil wir ja alle so total scharf auf einen Weihnachtswahlkampf sind, ne, weil das total geil ist, wenn du dann über den Weihnachtsmarkt gehst und dann da die Wahlplakate hängen siehst, was ja nochmal unterstreicht, wie heilig zum Beispiel der CDU dann Weihnachten ist. Ja, da hatten wir da so, und dann wurde also, dann hat die Wahlleiterin gesagt, ja, also klar, Neuwahl schon, aber das muss natürlich ordentlich vorbereitet werden. Und dieses ordentlich vorbereitet werden wurde dann komplett ignoriert. Und dann wurde, und ich meine, wir müssen uns echt auf einige Sachen einigen können, weil sonst reißt es hier komplett ein. Sonst haben wir hier innerhalb weniger Jahre US-amerikanische Verhältnisse. Auch geil, dass so ein Satz mal Sinn ergibt, ne? Also ich meine, wenn ich vor 20 Jahren gesagt hätte, sonst hätten wir hier US-amerikanische Verhältnisse, dann hätten wir gesagt, ja was denn, was ist ja jetzt ein Problem. So, also man kann, und das muss man schon sagen, diese WahlleiterInnen in Deutschland, die sind überparteilich. Es ist auch gut, dass wir die haben, weil man sieht, was für ein Scheiß das in den USA ist, wo dann die Wahlaufsicht bei den jeweiligen Innenministern ist, die natürlich parteigebunden sind und gerade bei den Republikanern dann auch sehr parteilastig handeln und entscheiden. Und das willst du nicht, deswegen willst du so Wahlleiter, unabhängige Wahlleiter haben. Und ja, also wenn du dieses Institut, ich möchte es mal Institut nennen, wenn du dieses Institut angreifst und insinuierst, das sei jetzt alles irgendwie parteilich unterwandert, dann beschädigst du damit einfach den gesamten Vorgang und auch die deutsche Demokratie, muss man an der Stelle einfach mal so, muss man an der Stelle einfach mal so sagen.
Ja, da sollte man sich anständig benehmen, und zwar anständig im Sinne des Ganzen und verantwortungsvoll und wirklich staatstragend. Das ist allerdings ein Verhalten, das
Friedrich Merz
nicht ohne weiteres zugetraut werden kann und darf. Ja, Friedrich Merz. Wer ein bisschen unter die Räder kommt, ist die Partei Die Grünen und ihr Führungspersonal, habe ich den Eindruck. Die standen so ein bisschen traurig da vor diesem Zaun am Bundeskanzleramt. Ja. Und haben gesagt, dass sie das irgendwie schade und doof finden. Und bislang haben sie nicht so richtig Boden unter den Füßen, habe ja. Ich den Eindruck. Eine schwierige Situation. Es ist eine Polarisierung zwischen Scholz und Merz. Tja, doof, finde ich.
Ja, es ist halt, aber it is what it is. Die Grünen scheinen ja noch immer der Meinung zu sein, dass man so einen Wahlkampf mit Nettigkeit und ja, Fairplay
mit den guten Fairplay und sachlichen Argumenten, ja. Sperrminorität verhindern.
Du musst die Inhalte so runterbrechen, dass sie auch irgendwie die allerletzten Volldeppen verstehen. Und wenn das bedeutet, dass so, weiß ich nicht, Elektroautos damit frames, dass du sagst, damit kannst du an jeder Ampel das dickste SUV abziehen. Und wenn du irgendwie Photovoltaik damit zum Beispiel framest, ja, also die cleveren Leute packen sich die Solarzellen aufs Dach, bist du so blöd und bezahlst etwa noch deinen Strom oder was, ja. Also da braucht man auch mal den Mut, das ein bisschen anders zu verkaufen. Das ist ein weit verbreitetes Problem bei, sag ich mal, linken, progressiveren Veranstaltung, wobei ich die Grünen in ihrer jetzigen Ausprägung nicht als links bezeichnen würde, aber sie sind jetzt zum Beispiel
ja, relativ,
als die CDU. Ja, ja. Relativ gesehen sind die linker als die CDU.
Ja, das kann man so sagen.
Wo ich einfach sagen muss, da gibt es dieses Problem, dass in diesen Kreisen irgendwie gedacht wird, ja, das erklärt sich schon irgendwie alles von selbst. Das erklärt sich schon von selbst, ja, dass das alles irgendwie gut ist. Und da kann ich zumindest diesen Vorwurf, ja, also diese Parteien hätten dann, weiß ich nicht, der Arbeiterklasse, dem kleinen Mann auf der Straße nichts mehr zu bieten. Das kann ich echt verstehen. Also wenn du, und da muss man dann auch mal überlegen, also Inklusivität schön und gut, aber wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, und der entsteht, weil die Grünen nichts gegen dieses Framing machen, dir würde es als Bündnis 90 die Grünen ums Gender-Sternchen gehen oder darum, dass jemand möglichst einfach sein Geschlecht wechseln kann oder, ja. Das ist schön, dass es das alles gibt, ja. Jeder verdient Menschenrechte. Die Frage ist, ist es so ein optimales Thema für einen Wahlkampf oder ist es so ein optimales Thema in der Außendarstellung? Ja, also weil die Republikaner in den USA, die haben im Grunde genommen zwei Wahlwerbespots oder zwei Themen hatten die gehabt in ihren Wahlwerbespots, und zwar einmal Immigration, ne? Also hier die über die Grenze zu Mexiko, da kommen die ganzen schlimmen Immigranten, die hier alle, weiß ich nicht, Frauen vergewaltigen, Drogen verkaufen und alle mit dem Messer abstechen. Und Transgender, also dass irgendwie die Demokraten sind dafür, dass Jungs beim Mädchensport mitmachen dürfen, so ungefähr. Und man mag das aus einer progressiven, aufgeklärten Sicht, mag man das irgendwie absurd finden. Aber das verfängt. Also ich meine, du musst dich nur mal, wenn du an der Kasse irgendwie stehst oder an einer, weiß ich nicht, Wursttheke oder sonst was, da musst du einfach mal dich auf so Gespräche einlassen mit so Sprüchen wie, ja, die Politiker und die da oben. Da hörst du Sachen, das ist nicht mehr feierlich. Und ja, klar, du kannst irgendwie sagen, was sind da alles für Vollidioten? Könnt ihr nicht mal 15 Minuten am Tag damit verbringen, euch die Tagesschau anzugucken? Aber so einfach ist es nicht. Du musst halt irgendwie dahin gehen, wo du diese Leute irgendwie erreichst. Und du musst halt den Trick vollführen, deine eigenen Inhalte so zu emotionalisieren und so runterzubrechen, dass auch ein Klaus Dieter irgendwas damit anfangen kann. Und das würde auch bedeuten, dass man, weiß ich nicht, in so einem, das streift auch wieder dieses Ding mit der Männlichkeit, was ich da vorhin angesprochen habe, dass du so gewisse Sachen einfach mal irgendwie auch so im Hinblick auf Männlichkeit und so anders framest, ja, und irgendwie sagst, ja, der coole Mann fährt halt Elektroauto oder so, ja, oder der coole Mann hat halt.
Das ist ein schöner Slogan, aber ja. I read you. Und
so.
Ja, völlig richtig. Einfach nur das Gute zu machen und zu predigen, das wird nichts, denn das wissen die Leute von selbst und wenn sie es nicht wissen, wollen sie es auch gar nicht hören. Und auch da ein, ich finde, sehr interessantes Phänomen in den Vereinigten Staaten, dass es Stimmen gibt, das ist jetzt mehr so eine Kasuistik, aber die Meinungsumfragen werden vielleicht auch nicht viel besseres Datenmaterial liefern, dass da Leute sagen, die Unterstützung von sehr prominenten Personen für Kamala Harris habe der in Teilen geschadet, weil sich Joe Average überhaupt nicht mit denen identifizieren kann, mit einer Oprah Winfrey oder Taylor Swift oder den Obamas. Das ist einfach schädlich. Das ist zwar total cool für die Leute, die das sowieso wählen, aber total uncool für die Leute, die man eigentlich erreichen möchte. Und ich glaube in der Tat, also ich kann dem nur sehr, sehr beipflichten, dass die Ansprache der Menschen, vielleicht muss sie dann teilweise, ich will nicht sagen rücksichtsloser sein, aber geschickter sein, gezielter, zielgenauer. Und das muss man dann schon liefern. Da reicht es nicht, sich irgendwie so fein herauszuziehen und nach dem Motto, nein, wir machen sowas nicht. Wir lassen uns nicht mit einem riesen Osterei aus Schokolade abbilden oder wie wir da im Fasching uns als Bismarck, sowas machen wir doch nicht. Das reicht nicht. Da muss ein besseres Angebot kommen. Und also ich höre Robert Habeck nach wie vor sehr, sehr gerne zu, aber ja, ich kann mir manchmal und immer öfter vorstellen, dass da manche Leute auch sagen, oh, das kann ich aber auch nicht mehr hören. Ich verstehe das auch immer gar nicht, was der sagt. Und ja, da muss mehr kommen. Und tja.
Ja, also sagen wir mal so, man, es gibt ja wenig Gutes, was man über Christian Lindner sagen kann, aber dieser Wahlkampf 2017, jetzt nicht von den Inhalten her, aber rein so vom Marketing, wie er sich da inszeniert hat, der war schon sehr gut. Und sowas würde ich mir eigentlich für die Grünen wünschen. Und was ich halt auch glaube, was ein guter Punkt war, jetzt zu den Wahlen in den USA, und das spiegelt so ein bisschen das wider, was du gesagt hattest, dass die Leute sich halt eben mit so Prominenten teilweise überhaupt nicht identifizieren können, dass du halt mehr versuchst, auf lokaler Ebene halt irgendwie hinzugehen und halt Leute über die Medien zu erreichen, die sie möglicherweise auch noch auf lokaler Ebene irgendwie konsumieren oder irgendwie auf lokaler Ebene mit Multiplikatoren irgendwie zusammenarbeiten. Das ist ja auch etwas, was jetzt Kamala Harris vorgeworfen wird, sie hätte zu Joe Rogan gehen sollen. Wobei man auch sagen muss, dass der Joe Rogan sich echt angestellt hat, weil er irgendwie meinte, ja, er will das in seinem Studio in, ich glaube, Texas aufnehmen. Und das Team von Harris hat ihm jetzt mehrere Termine vorgeschlagen, aber dann müsste er zu ihr hinfliegen, da hätte er irgendwie keine Lust drauf. Ist ein bisschen affig, ist natürlich dann die Frage, was ist einem wichtiger? Ich glaube, am Ende des Tages hätte Harris natürlich über so einen Podcast mit Joe Rogan natürlich noch mal mehr Leute erreicht, die sie normalerweise nicht erreicht. Ich sehe aber, Und das ist das große Problem. Ich sehe bei Bündnis 90 Die Grünen nicht das Bewusstsein dafür, dass man in der Ansprache irgendwas verändern müsse. Und das hat diverse Gründe. Das hat Gründe, weil, weiß ich nicht, sich dann so eine Planung, so eine parteiinterne Planung, wie denn jetzt ein Wahlkampf anzugehen ist, rekrutiert sich natürlich aus Leuten, die jetzt an diesen Positionen sitzen, nicht unbedingt, weil sie sich vorher durch einen besonders kritischen Kurs gegenüber der Parteiführung ausgezeichnet hätten, ja. Das ist in einer gewissen Weise ein Dilemma. Also es ist nachvollziehen, warum da die Leute sitzen, die da sitzen, aber es ist auch nachvollziehbar, warum die Leute, die da sitzen, dann nicht möglicherweise die optimalen Leute sind, die dann darüber entscheiden, wie so ein Wahlkampf stattzufinden hat. Ja, das war jetzt leider nicht optimistisch.
Ja.
Das war jetzt leider nicht optimistisch. Also weder zum Ampel aus, einfach vollkommen unnötig. Aber ich sag mal so, ich habe das ja auch so kommentiert, die Ampel, die rot-grün-gelbe Koalition dürfte wahrscheinlich die erste Regierungskoalition in Deutschland gewesen sein, die an Kokain kaputt gegangen ist oder die wegen Kokain kaputt gegangen ist. Ja, hell of a drug sollte man nicht machen.
Ja, völlig richtig. Wir hoffen das Beste, dass die, wenn die Grünen dir zuhören, wissen sie, was zu tun ist. Wir hoffen, dass der nächste Finanzminister in einer schwarz-gelben Regierung nicht Christian Lindner heißt. Also wir hoffen, dass es keine schwarz-gelbe Regierung gibt und dass der Finanzminister nicht Christian Lindner heißt.
Im Moment sieht es nicht dabei aus, FDP bei 3%.
Ja, deshalb hoffe ich es ja auch weiterhin.
Ja.
Ja, dann kann man nur noch hoffen, weil die Rolle von Christian Lindner wird ja Markus Söder übernehmen in der nächsten Bundesregierung.
Ja,
als dysfunktionaler, disruptiver Patient X sozusagen. Das ist nicht schön.
Ja, also ich meine darüber, das Krasseste an der ganzen Sache ist ja noch, dass sich die Bundesrepublik Deutschland auf Jahre beziehungsweise Jahrzehnte mit dieser verfickten Schuldenbremse einfach so dermaßen ins Knie geschossen hat, ja. Also das ist tragisch möchte ich das gar nicht nennen. Das ist irgendwie unforced error, aber mit Ansage, ja. Also das ist im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte, der forced unforced error. Also das ist so unnötig ins Knie geschossen. Aber gut, das haben wir so bestellt, das wird jetzt so gegessen. Der jetzige Deutsche Bundestag hätte, glaube ich, noch die Möglichkeit gehabt, mit den bestehenden Mehrheiten irgendwas an der Schuldenbremse zu ändern. Im nächsten Bundestag wird dann leider, weil die Medien es auch nicht sein lassen können, Sarah Wagenknecht in Talkshows einzuladen, weil sie es einfach nicht sein lassen können, weil sie auch einfach leugnen.
Zu faul.
Weil sie leugnen, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen, wie oft zeige ich den Schrott im Fernsehen und wie sehr können sich die Leute vorstellen, diese Partei zu wählen. Ja, sag ich aus eigener Erfahrung. Die Piratenpartei war in Österreich bei 6%. Es gab in Österreich überhaupt keine richtige Piratenpartei. Das war alles, weil die Ösis halt deutsches Fernsehen geguckt haben. So. Und also, das ist schon alles sehr bescheuert. Ja, gut, im nächsten Bundestag werden wir nicht die Mehrheiten dafür haben, das Grundgesetz da auf sinnvolle Art und Weise zu ändern. Das heißt, entweder haben wir dann eine Bundesregierung, die offen aufs Grundgesetz scheißt, oder die ein bisschen kreativ ist, und diese Kreativität wollte Christian Lindner ja auch nicht an den Tag legen, Nämlich einfach die Haushalts- oder ich weiß nicht, ob es eine Haushaltsnotlage ist, die man da erklären muss. Man muss auf jeden Fall eine Notlage erklären,
eine Notlage,
das
ja,
halt begründen.
Diesen Überschreitungsbeschluss
Und Christian Lindner wollte das nicht machen und hat auch irgendwie gesagt, ja, er hat ja nicht sogar gesagt, er hätte
sein Amtseid angeführt, ja.
Ja, er hätte da so, wo also JuristInnen dann von der Süddeutschen Zeitung interviewt worden sind, die halt alle gesagt haben, kompletter Quatsch. Also dieser Ukraine-Krieg, und was da gerade alles auch mit dem Klima passiert, natürlich sind das Notlagen, natürlich kann man das begründen. Man müsste es halt auch nur machen, ne? Also da wird ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse auch einfach komplett falsch verstanden. Die haben ja überhaupt gar nichts gesagt zu diesem ganzen Sachverhalt, Notlage und so. Die haben einfach nur gesagt, Leute, das ist mit der Schuldenbremse nicht vereinbar, dass ihr Mittel einfach so umwidmet, wie ihr das im Haushalt gemacht habt. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Topf das war, der dann zum Klimafördertopf ummodifiziert worden ist. Ich glaube,
Corona-Hilfe.
Genau. Das war noch irgend so ein Corona-Topf. Den haben sie dann einfach umgewidmet. Und das war auch alles, was der Verfassungsgericht da gesagt hat. Er hat gesagt, nee, das könnt ihr so nicht machen. Also, wo ich mir auch fast sicher bin, dass ein Verfassungsgericht das auch ohne die Schuldenbremse gesagt hätte, weil das halt einfach gegen grundsätzliche Prinzipien der Haushaltsgesetzgebung spricht. Also als ehemaliger Haushaltsgesetzgeber kann ich das ja einfach sagen. Du willst als Parlamentarier, willst du halt bestimmen, wofür wird das Geld ausgegeben, und du willst nicht, dass die Bundesregierung oder die Landesregierung einfach mal so ein paar Milliarden im Haushalt umwidmet, weil sie das so fühlt. Ja.
Das vornehmste Recht des Parlaments.
Ja, so. Da hat natürlich Christian Lindner keine Ahnung. So, hätte man alles machen können, hat man nicht gemacht. So ist das. Es haben ja auch Nobelpreisträger davor gewarnt, Christian Lindner zum Bundesfinanzminister zu machen. Recht sollten sie behalten. Dank ihm geht es Deutschland schlechter als vor 3 Jahren. Aber ich finde, was auch nicht genug diskutiert wird, ist, dass es uns aufgrund der doch sehr zögerlichen, innovationsfeindlichen, nicht gerade sehr vorwärtsgewandten 16 Jahre Bundeskanzlerinnenschaft von Dr. Angela Merkel uns so geht, wie es
hilfreich ist. War das nicht.
Weil in den letzten 16 Jahren einfach komplett alles verpeilt worden ist, was man verpeilt hätte können. Und da muss ich sagen, kann ich dann tatsächlich Kreti und Pleti und Lieschen Müller auf der Straße irgendwie verstehen, die von allem komplett abgefuckt sind und sagen, ja gut, dann wähle ich halt die Wagenknechte oder dann wähle ich halt die AfD. Also ich würde es noch immer nicht machen, aber ich kann den emotionalen Impuls verstehen, das zu tun. Ich kann auch in einer gewissen Weise so die Selbstrechtfertigung, die Argumentation verstehen, das zu tun. Man muss nicht ein komplett irrer Hasardeur sein, um diese Parteien geil zu finden, sondern das kann aus einer tief empfundenen Enttäuschung mit dem System kommen, dass man dann einfach sagt, ja, wisst ihr was, fuck it. Dann wähle ich halt was anderes. Tja.
So ist es. So.
Muss ich das wohl abbinden, ne? Das
muss abgebunden werden.
Ja, liebe HörerInnen, das war die 181. Folge von Lauer und Wehne, aufgenommen am Dienstag, den 12. November 2024. Lauer und Wehne, Deutschlands bester Podcast für Heizungstechnik und rhythmische Sportgymnastik und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, plus.lauerundwehne.de, da findet ihr alle Infos, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Alle, die das bereits tun, vielen lieben Dank dafür. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche. Kommt gut durch die nächsten 4 bis 25 Jahre Donald Trump. Lasst euch nicht verrückt machen. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehne. Macht's gut. Tschüss.
Alle. Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wena, die Gesamtsituation. Die Gesamtsituation, la, Wena, Deutschlands bester Podcast.
Gesamtsituation, Bewältigung, bester.